Und damit habe ich den Markt kontrolliert bei uns hier in der Gegend.
Ja, okay, dann.
Das kannst du. Das, ja, du lachst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Apfelbox, dem offiziellen Podcast von Apfelband. Ich bin Olli, euer Host, und heute haben wir einen coolen Gast bei uns, und zwar ist das Florian Fischer von Fischer und Reimann. Er ist unser Steuerberater hier bei Apfelband, aber bevor du dir denkst, oh, langweilig steuern, bleib mal in der Folge, denn Florian hat das Konzept einer Steuerkanzlei, wie man es vielleicht vorher kannte, neu definiert. Und wie diese Definition aussieht und wie ihn das auf eine, sage ich mal, ganz neue Ebene in dieser Branche gebracht hat, das erfährst du in dieser Folge. Bleib also dran, es wird spannend und viel Spaß.
Ja, hallo Olli, hier ist der Florian Fischer. Ich bin Steuerberater und Unternehmer. Ja, bin hier jetzt gerade im schönen Ludwigshafen, ja, und ich bin schon ganz gespannt auf unser Podcast-Interview, welche Fragen du für mich hast, wo unser Gespräch hinwandert. Ich habe ja schon eine leise Vorahnung, es wird wahrscheinlich um E-Commerce gehen. Ja?
Ja, genau, das ist eine sehr gute Vorahnung. Das ist unser Hauptthema wahrscheinlich heute. Genau, aber bevor wir so in die kleinen Details gehen und was genau du machst und wie das auch mit dem E-Commerce alles zusammenhängt, erstmal die Frage, was machst du denn beruflich? Also, warum bist du hier im Podcast, sage ich mal?
Ja, also ich habe es ja schon verraten, also ich bin Steuerberater, jetzt werden viele denken, boah, wie langweilig, ja. Mhm. Aber witzig, das Thema ist ja, wenn es ums Thema Unternehmertum zum Beispiel geht oder Firmengründung und so, es ist halt ein Thema, was jeder immer auf der Agenda haben muss, weil es betrifft jeden Unternehmer, ja, der da draußen, gerade im E-Commerce ist es ja sowieso nicht besonders einfach, durch die internationalen Verstrickungen auch, durch den internationalen Warenverkehr ist es schon auch komplizierter. Aber warum bin ich hier? Ja, ich bin hier, weil ich schönerweise die Firma Apfelband schon seit Beginn an begleiten darf als Steuerberater. Warum darf? Weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Das ist auch der Grund, warum, dass ich Steuerberater geworden bin, weil es genauso Erfolgsgeschichten, wie ihr das jetzt mit Apfelband schreibt, es unglaublich viel Spaß macht, die zu begleiten, die zu unterstützen und da auch den Beitrag zu leisten, damit, dass es eben so läuft, wie es läuft. Ja, da gehört der Großteil, der Löwenanteil leistet natürlich der Unternehmer. Und wir versuchen dem Unternehmer den Rücken möglichst frei zu halten. Und ja, deswegen, das ist auch das beste Beispiel dafür, dass Steuerberater sein alles andere wie ein trockener Beruf ist, weil man eben live auch sieht bei den Mandanten, ja, was die Früchte der Arbeit sind, die man leistet. Ja?
Genau, man sieht quasi ein Outcome von dem, was man macht, auch richtig direkt, ne?
So sieht's aus, ja. Es ist wirklich spannend zu sehen, weil es ist wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen der Firma. Man hat ja nicht immer nur mit dem Inhaber zu tun oder mit dem Geschäftsführer zu tun, sondern auch, wenn es jetzt je nach Größe, auch mit anderen Mitarbeitern in der Firma. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil man auch den Spirit der Firma so mitkriegt, ja.
Ja, genau, das glaube ich. Ja, also wie du gesagt hast, wenn man das Thema Steuern hört, denken viele so, weiß ich nicht, ziemlich trockenes Thema. Aber wir werden das heute mal von ein paar verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und deswegen denke ich auch, dass es eine sehr interessante Folge werden wird. Bevor wir aber noch intensiver oder detaillierter auf das Thema Steuern gehen und wie auch das in deiner Kanzlei irgendwie, sag ich mal, ein bisschen anders gemacht wird, wie vielleicht in so einer ganz normalen Steuerkanzlei, würde mich mal interessieren, wie man denn überhaupt so ins Thema, also in die Steuerberatung kommt. Was hast du denn vor der Steuerberatung gemacht? Also vielleicht so mal von der schulischen Laufbahn an.
Oh ja, wie bin ich zu dem Thema Steuern gekommen? Und zwar, man schimpft ja immer so sehr auf seine, auf das, unser Schulsystem, auf die Lehrer. Aber wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir einen sehr, sehr guten Lehrer hatten, im Bereich Sozialkunde damals, ja, das muss man sagen. Und wir haben vor den Sommerferien, haben wir ein Heft ausgeteilt bekommen, das passt übrigens gerade jetzt zur Jahreszeit, ja, im Moment sind jetzt gerade, Ferienbeginn, oder es sind ja gerade überall Ferien, haben wir ein Heft ausgeteilt bekommen, Geld, Steuern und Versicherung. Und das habe ich mir in den Sommerferien, habe ich mir das mal angeguckt Und dann habe ich gedacht, Mensch, das finde ich ja unglaublich interessant. Und kurze Zeit danach war bei uns Bundestagswahlkampf gewesen. Alle haben in diesem Wahlkampf nur über das Thema Steuern geredet. Okay. Ich habe gesagt, Mensch, das muss ja ein furchtbar wichtiges Thema sein, wenn es im Fernsehen immer nur um dieses Thema Steuern geht. Und damals ist dann der Wunsch geboren, was in diese Richtung später beruflich zu machen. Ich habe mich dann näher damit auseinandergesetzt und ursprünglich wollte ich mal dann eine Ausbildung machen oder ein Studium machen in einer Kanzlei. Mhm. Habe mich dann auch bei 53 Steuerkanzleien beworben.
53?
53 und ich habe genauso viele Absagen bekommen, wie ich Bewerbungen geschrieben habe. Die wollten mich alle nicht haben.
Okay.
Dann bin ich zur Finanzverwaltung gegangen. Weil die haben auch ein Steuerrechtsstudium. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich total happy, dass mir die 53 Steuerberater abgesagt haben, weil das genau der richtige Weg war. Und habe dann tatsächlich in der schönen Pfalz in Edenkoben 3 Jahre Steuerrecht studiert und habe in der Rheinland-Pfälzischen Finanzverwaltung danach gearbeitet. Habe aber dann nach ein paar Jahren, also relativ schnell, schon gemerkt, Mensch, inhaltlich ist es genau mein Thema, es macht mir mega viel Spaß, aber mir ist dieses Korsett des Beamtentums ist mir so ein bisschen zu eng und bin da zunächst mal in die freie Wirtschaft, habe dort im Verlag gearbeitet, in der Softwareentwicklung gearbeitet und also alles immer mit Steuer-Background, aber ich habe gemerkt, in mir ist dieser Wunsch, nach dem Thema Selbstständigkeit, Thema Steuerberatung, hat ja nie geendet und habe dann 2012 meine erste Kanzlei gegründet.
Krass, okay, also ein sehr interessanter Weg auf jeden Fall. Kannst du dich noch erinnern, als du in der Schule warst, in den Sommerferien und dieses Heft vor dir hattest, wo es um Steuern ging, was da genau dich fasziniert hat?
Ja, diese Zusammenhänge, dieser Zusammenspiel, weil letztendlich ist es ja so, wenn ich das Thema Geld, Vermögen und so weiter betrachte, ist es ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen Themen. Wir haben das Thema Geld, hat sich jetzt in dem Fall um die Themen Altersvorsorge und Investment, zum Beispiel Aktien und so weiter und Immobilien gedreht, aber nur sehr oberflächlich natürlich. Da spielt natürlich auch das Thema Steuern mit rein, weil je nach Steuerlage ist natürlich die eine Immobilie interessanter wie die andere. Ja, und wenn es ums Thema Altersvorsorge geht, spielt natürlich auch immer der Versicherungsaspekt mit rein. Letztendlich sind die Versicherungen ja dazu da, auch Vermögen abzusichern, ja, und bestimmte Risiken eben auszuschalten. Und dieses Zusammenspiel fand ich so interessant. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, wir hätten in der Schule ein Fach, wo wir nur die Themen behandelt hätten. Ja, gab es leider nicht.
Das habe ich tatsächlich aber selber auch schon öfter gehört, dass wenn man dann so ins Erwachsenenleben kommt, sage ich mal, und das Thema Steuer so mehr ein Thema ist, dass ganz viele auch Gleichaltrige gesagt haben, so boah, also wenn wir das in der Schule näher betrachtet hätten, da wäre ich schon dankbar gewesen für, ja, das stimmt.
Ja, das ist bei vielen ein ganz großer Wunsch, aber es ist natürlich auch ein relativ großes Thema, das heißt, da müssten wir schon, sagen wir mal, ein bis 3 Jahre einen Schwerpunkt draufsetzen, zu sagen, hey, das gehört letztendlich zur Allgemeinbildung mit dazu, weil es betrifft nun mal jeden hier, jeden Bürger in Deutschland, ob ich jetzt Angestellter, ob ich Selbstständiger bin, das Thema mit Geld hat jeder zu tun, ja, letztendlich auch mit Versicherungen hat jeder zu tun. Welche brauche ich denn? Welche sind unwichtig? Welche sind mega wichtig? Welche soll ich unbedingt haben? Und wie gesagt, und das, mit dem Thema Steuererklärung haben die meisten Leute auch was zu tun. Ja, viele, die Arbeitnehmer sind, die freuen sich immer, wenn es ja rum ist, dass ich das Ding mal ausfüllen kann, weil ich was zurückbekomme. Ja. Und das ist dann auch immer ein Highlight ist, weil dann vielleicht der nächste Sommerurlaub dann vom Finanzamt bezahlt wird. Ja?
Genau, ja.
Und das sind, wie gesagt, das sind alles so Themen, die letztendlich zum Alltag von jedem Bürger gehören.
Richtig, genau. Und dann hast du nach der Schule oder noch wahrscheinlich während der Schule schon, hast du 53 Bewerbungen an verschiedene Kanzleien geschickt.
Ja, ich wollte unbedingt dual studieren, ja. Mhm. Damals war, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ganz neu war, aber relativ neu war das Konzept Berufsakademie. Und da konnte man BWL mit Fachrichtung Steuern studieren. Und dann gab es so eine Broschüre von der Berufsakademie in Mannheim ist die. Gab es so eine Broschüre mit Adressen von Steuerberatern. Okay. Da habe ich mich hingesetzt und habe nicht alle Bewerbungen schriftlich gemacht, sondern ich habe angefangen, Telefonhörer in die Hand zu nehmen und die Kanzleien abzutelefonieren.
Okay.
Und damals, heute würde man sagen, es ist unvorstellbar. Also wir sind jetzt so im Jahr 2000, ja, also vor 23 Jahren. Damals war der Arbeitsmarkt ein anderer.
Ja.
Da war es so, dass man froh sein, da gab es noch ein paar Arbeitslose mehr. Ja? Da war der Arbeitsmarkt genau umgedreht zu jetzt. Da war es ein großer Arbeitgebermarkt. Und da konnten sich die Arbeitgeber noch sagen, okay, nee, mag ich nicht, das ist mir zu anstrengend, da hat er noch keine Ahnung, der kommt von der Schule, bis ich den auf Flughöhe gebracht habe, oh, das Investment ist mir zu groß, machen wir nicht. Und so kam das, wie gesagt, dass ich mir da 53 mal eine blutige Nase geholt habe, aber das ist auch, was war mein Learning da draus? Nicht aufgeben. Also wenn ich einen Wunsch habe, was zu tun, das ist ja völlig egal, ob es Steuern ist oder was anderes, wenn ich überzeugt bin von etwas, was ich später machen will, dann gibt es immer einen Weg, werde ich immer einen Weg finden, das zu tun. Ich muss nur hartnäckig bleiben und ich darf meine Träume nicht irgendwo an den Nagel hängen, sondern ich sollte meine Träume, das, was mir Spaß macht, verfolgen. Warum? Hey, ich bin in dem Beruf, arbeite ich vielleicht 30, 40 Jahre lang und ja, und wenn ich jetzt einen Beruf habe, also ich lebe für das Thema, ja, ich liebe das Thema, ja, mir macht es so unglaublich viel Spaß, weil ich so sehr, sehr vielen Leuten damit helfen kann und ja, und deswegen, also ich bin da immer dran geblieben und habe dann einen anderen Weg gefunden, letztendlich über das Finanzamt, ja.
Ja, das ist das, was du gerade gesagt hast, ist ein enorm wichtiger Punkt, dieses hartnäckige an seinen Träumen festhalten. In der Folge mit Max von Drift Element, da hatten wir das auch angesprochen, dass halt dieser Hustle, wie man immer sagt, ne, dass das einfach wirklich enorm wichtig ist, dass man nicht, wenn man 53 Absagen bekommt, dass man dann nicht sagt, okay, vielleicht ist es dann doch nicht mein Ding, sondern man sagt sich doch, das ist mein Ding, ich will, dass das mein Ding wird und dass man da wirklich dran bleibt. Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Hast du sehr schön erwähnt auch. Und dann bist du in die Finanzverwaltung, als es mit den Steuern, Kanzleien erstmal nicht wurde. Wie war das denn in der Finanzverwaltung?
Oh, Finanzverwaltung, ja, in der Finanzverwaltung ist so, es ist auch ein duales Studium. Das heißt, du bist eine Zeit lang an der Fachhochschule studieren und es geht insgesamt 3 Jahre lang und du bist 21 Monate auf der Fachhochschule. Und du hast praktisch keine Semesterferien oder sowas, weil in den Zeiten, wo du keinen Unterricht hast, gehst du arbeiten im Finanzamt. Ja? Und, ja. Aber mir hat es unglaublich viel gebracht, weil wir waren zunächst einen Monat im Finanzamt gewesen und dann ging es nach Edenkoben an die Fachhochschule zum Studieren. Und ich war ja jetzt praktisch noch völlig unbedarft, weil ich habe Abitur gemacht, Zivildienst und danach habe ich angefangen zu studieren. Hat aber von dem Thema Steuern, außer dass es mich interessiert, nicht so oberflächlich Sachen dazu gelesen habe, aber im Studium geht es ja sofort so richtig los. Und ich hatte im Grundstudium, also Grundstudium heißt der erste Studienabschnitt, hatte ich schon so ein bisschen meine Probleme. Warum? Weil ich diese Zusammenhänge nicht verstanden habe. Ja? Ich habe für mich waren das 1000 Fakten, die mir um die Ohren geschlagen worden sind, aber ich habe dieses große Ganze nicht kapiert. Und das kam dann mit der praktischen Arbeit im Finanzamt. Da habe ich gedacht, das, was wir gelernt haben, das brauche ich für das und das und so hängt es zusammen und so sind die Abläufe. Und je mehr ich gearbeitet habe im Finanzamt, desto klarer wurden mir diese ganzen trockenen Gesetzestexte, weil da hieß es, okay, das aus dem Gesetz gehört dahin ins Finanzamt, das gehört dahin in den Arbeitsablauf und genauso könnte man das ja auch auf eine Kanzlei transferieren, wenn man jetzt über die Kanzlei studiert. Und also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat das Studium mit jeder Woche, wo es länger ging, mehr Spaß gemacht und ich habe gemerkt, das ist genau mein Ding. Ich war ja immer so ein fauler Schüler gewesen, ich habe ja nie gelernt. Ja? Habe keine Hausaufgaben gemacht, nicht gelernt. Ich war da so der Albtraum der Lehrer und der Eltern. Ja. Ich war so schwer einzufangen, ja. Und Und Lernen war so überhaupt nicht meins, weil mich hat das alles nicht interessiert. Und im Studium plötzlich ging es los, dass ich freiwillig gelernt habe. Warum? Mir hat das Lernen Spaß gemacht, weil mich das Thema interessiert hat. Vorher, wenn ich mir überlege, ich hätte für die Schule, für eine Mathematikarbeit oder was lernen sollen, wenn es unbedingt sein musste, damit es nicht ganz grausam wird, habe ich auch was gelernt, ja. Aber also wie gesagt, also das ist das, wenn einem dann ein Thema Spaß macht, dann macht einem auch das Lernen Spaß.
Ja, warst du denn auch so die Schiene, das hört man ja auch oft, dass wenn Leute so mit Steuern zu tun haben, dass sie auch gut so mit Zahlen können und in Mathe gut sind? War das bei dir auch der Fall?
Ja, also Zahlen haben mich auch immer interessiert. Das war, also Steuerrecht ist ja so ein Zusammenspiel zwischen Sprache und Zahlen. Mhm. Ja, also Jura zum Beispiel, wenn du jetzt reines Jura hast, ist ja mehr Richtung Sprache, ja. Und das wäre jetzt nichts für mich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja auch so ein paar so kleine juristische Ausflüge gehabt bei uns im Studium, mhm. also wo es Richtung Zivilrecht ging, wo ich gemerkt habe, wow, hoppala, das ist jetzt so auf ganz niedrigem Niveau ist es okay, aber Jura wäre nichts für mich. Ich bin da eher der Zahlenmensch, und was ich jetzt bei uns in der Branche so liebe, zwar im Finanzamt auch schon so, ist das Thema Kommunikation. Ja, im Finanzamt war es Kommunikation von mir als Finanzbeamter zu den Steuerberatern oder zu den Bürgern. Mhm. Und jetzt ist es natürlich die Kommunikation auch immer umgekehrt mit dem Finanzamt bzw. mit dem Mandanten. Und das ist natürlich auch so ein ganz großes Thema, weil man sagt immer so, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe.
Ja,
und zum Recht bekommen gehört halt ein ganz großer Teil Kommunikation mit dazu, der sehr, sehr wichtig ist. Und das ist halt einer der großen Punkte. Und Zahlen, klar. Also Mathematik hat mir Spaß gemacht, Zahlen haben mir gelegen. Und ich wollte auch irgendwas mit Zahlen noch zu tun haben. Wobei ich die Leute bremsen kann, im Steuerrecht reichen wirklich die Grundrechenarten. Also so Prozentrechnen sollte klappen, ja, gerade mit der Umsatzsteuer und so weiter, mit 19% und so, das sollte klappen. Und so plus, minus, mal geteilt, das sollte man alles so beherrschen. Aber bitte, also jetzt so Themen, die zweite Ableitung von irgendeiner Funktion berechnen oder wenn man jetzt weitergeht hier, was man da alles noch macht in Mathematik-Leistungskursen der Schule, das wird da eher nicht so gebraucht, ja. Also, aber es sollte nicht so sein, dass man sagt, oh, Zahlen, mit denen will ich gar nichts zu tun haben.
Ja, also ich kann von mir sagen, das ist auch eine Sache, die habe ich noch nicht vielen Leuten erzählt, aber das kann ich jetzt mal hier im Podcast droppen. Ich habe mich mal auch beworben als bei einer Finanzverwaltung auch für eine Ausbildung. Ich weiß nicht mehr den genauen Titel. Ich weiß nur, also ich habe mich beworben, hatte so ein, da gab es dann so einen Test, wo ganz viele zusammenkamen, und da kam ich auch in die nächste Runde, sage ich mal. Also ich war schon in der engeren Auswahl, und im Bewerbungsgespräch, also bei mir ist halt das Thema, ich bin mit Zahlen ganz schlecht. Also ich würde von mir auch behaupten, ich habe eine Mathe-Schwäche, ist aber nicht diagnostiziert. Auf jeden Fall war ich dann im Bewerbungsgespräch, und es lief auch ganz gut, bis sie mir eine Rechenaufgabe gestellt haben. Ich weiß auch nicht mehr, welche Aufgabe es war, aber von irgendeiner Zahl musste ich eine Prozentzahl abrechnen, ne? Und ich saß da aber wirklich und musste denen halt sagen, so, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich das rechnen kann. Und das war dann halt der Punkt, wo sie auch gemeint haben, gut, dann wird es wahrscheinlich eher nichts, habe dann noch eine Absage bekommen, logischerweise. Aber ja, also die Basics, der Basics in Mathe zu haben, ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich in diese Branche begeben will.
Ja, das sollte man beherrschen, wie gesagt, aber man braucht nicht Mathematik studiert zu haben.
Ja. Genau, ja, man muss kein Mathematiker sein. Sehr cool. Und wie kam dann, du hast dann das Studium gemacht, wie hieß der Studiengang?
Also Finanzwirtschaft, also du bist praktisch, wenn du fertig bist, bist du Diplom-Finanzwirt. Viele werden jetzt sagen, wow, habe ich noch nie gehört, ja, den Studienabschluss. Den kannst du auch nicht an der Uni studieren oder an der freien FH oder irgendwo anders. Das ist ein reiner Studiengang, den gibt es nur in der Finanzverwaltung. Das heißt, wenn du irgendwo liest, dass jemand Diplom-Finanzwirt FH ist, dann weißt du, derjenige hat in der Finanzverwaltung studiert. Ja? Okay. Und das ist immer bei uns in der Branche immer das große Zeichen. Okay, das ist ein ehemaliger Kollege aus der Finanzverwaltung. Ja? Die Leute, die Diplom-Finanzwirt sind alle entweder noch Finanzbeamte oder ehemalige Finanzbeamte. Ja, also das ist das Erkennungszeichen. Ja. Das wird man auch nicht mehr los. Ja.
Okay. Wie kam dann von der Finanzverwaltung, vom Diplom Finanzwirt, wie kam dann der Umschwung wieder zur Steuerberatung, wo du ja eigentlich hin wolltest, sage ich mal?
Ja, das war ich hatte mega viel Spaß. Ich hatte ganz tolle Kollegen. Witzigerweise, zwei von meinen Mitarbeitern arbeiten heute. Der eine ist der Dennis Reimer, mit dem ich die Kanzlei zusammen habe. War damals Mitarbeiter von mir im Finanzamt. Als der Dennis dann studieren gegangen ist in der Finanzverwaltung, kam der Daniel Konrad nach. Der leitet heute unsere Akademie 100 in Ludwigshafen. Ja. Stark. Also mir hat die Arbeit in der Finanzwelt unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch jemand, der immer guckt, ey, wie komme ich vorwärts, ich will was Neues sehen und ich will mich weiterentwickeln. Und ich hatte dann, bei uns wurde dann im Finanzamt, ich war damals dann Ausbildung habe ich in Ludwigshafen gemacht, ein Studium im Finanzamt Ludwigshafen, bin dann ans Finanzamt nach Worms und da wurde eine Stelle frei, die hätte ich gerne gehabt. Ja, und dann bin ich damals zu demjenigen gegangen, also zum Amtsleiter gegangen und habe gesagt, hey, passen Sie mal auf, die Stelle wird frei, der Kollege geht in Pension, ich würde die Stelle gern machen. Ich würde es gern machen. Und dann sagte er zu mir, wir können offen reden. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Stelle bekomme? Und dann sagte er zu mir, ja, von der Qualifikation her würde alles passen, das ist alles super, wir sind total zufrieden mit Ihnen, aber 1%. Na, ihr seht ja, warum 1%? Dann sagte er, ja, weil es gibt einen Kollege, der hat die älteren Rechte. Und das ist so ein typischer Spruch aus der Finanzverwaltung. Das heißt, nur weil jemand länger da ist, aber man selbst von der Leistung her eigentlich derjenige, wer da dran ist, kriegt man es nicht, weil es gibt halt kein Leistungsprinzip, sondern es gibt ein Prinzip, wer ist wie lange da. Dann habe ich mir gesagt, oh hoppala, also das passt jetzt so mit meiner Vorstellung nicht ganz zusammen. Und dann habe ich angefangen, mich umzugucken. Und dann bin ich ja letztendlich in Mannheim gelandet, bei der Akademischen Arbeitsgemeinschaft. Die gehört zum Wolters Klüber Verlag. Es ist einer der, ich weiß nicht, ob es der größte oder einer der größten Verlagshäuser in Europa ist. Das ist ein holländischer Konzern. Und die hatten eine Niederlassung in Mannheim und da haben die einen Softwareentwickler gesucht. Mhm. Und dann war ich tatsächlich so wahnsinnig und bin aus der Finanzverwaltung raus und bin in die Softwareentwicklung gewechselt und habe dort eine Software programmiert, mit der du zu Hause deine Steuererklärung selbst erstellen kannst.
Ja? Ach krass.
Sowas, viele kennen wahrscheinlich das Wieso-Sparbuch, also das ist sowas, das Konkurrenzprodukt dazu haben wir programmiert in Mannheim, die Steuersparerklärung damals. Ich konnte aber nicht programmieren. Ich habe noch nie programmiert. Ja? Aber die haben mir das beigebracht und es war dann so ein Mix aus Informatik und Steuerrecht. Fand ich sehr interessant. Mhm. Bin aber dann nach 3 Jahren nach München gewechselt, weil ich nochmal was Neues sehen wollte. Auch nochmal mal woanders wohnen. Neue Stadt, Großstadt. Hab dann unter der Woche in München gewohnt und war am Wochenende aber hier. In der schönen Pfalz und habe dort auch in der IT gearbeitet, auch programmiert, aber im Bereich dann nicht mehr Steuererklärung machen, sondern geschlossene Fonds. Ja? Und so kommt diese IT-Affinität auch her. Aber dort habe ich mich dann, ich habe mich schon vorher entschieden, ich möchte eine Kanzlei haben, habe die dann nebenberuflich praktisch aufgemacht, während ich in München war, hier in Ludwigshafen die Kanzlei aufgebaut. Ja, und heute bin ich da, wo ich immer sein wollte. Ich bin Steuerberater und habe meine eigene Kanzlei. Ja.
Sehr, sehr cool. Hast dein Ziel dann letzten Endes erreicht.
Ja.
Sehr cool. Wie gründet man seine eigene Kanzlei? Wie funktioniert das? Also wie ist da das Prozedere?
Ja, du musst erstmal Steuerberater sein. Ja, also das ist, also Steuerberater, ich meine, der eine oder andere wird es vielleicht schon gehört haben. Das ist, glaube ich, eine der härtesten Prüfungen, die es in Deutschland gibt. Ich glaube, dieses Jahr sind, du musst dir die reinrechnen, die zurücktreten, plus die durchfallen, da bist du bei, was ist, 70-80% der Leute, die es nicht schaffen. Boah, also wenn du ein Bachelorstudium gemacht hast oder ein Diplomstudium, musst du danach 3 Jahre arbeiten im Steuerbereich. Wenn du Master gemacht hast, sind es 2 Jahre. Brauchst du noch Berufspraxis im Steuerbereich und danach darfst du dich zur Steuerberaterprüfung anmelden. Habe ich dann 2011 auch gemacht. Hab dann vorher noch in der Kanzlei mitgearbeitet schon, damit ich mal das Kanzleileben auch gesehen habe, ja, und bin dann praktisch in die zur Steuerberaterprüfung gegangen. Und da war es von vornherein klar, sobald ich hier die mündliche Prüfung bestanden habe, mache ich meine Kanzlei auf. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht. Es war der 6.2.2012. Da hatte ich mündliche Prüfung mittags bei der Steuerberaterkammer in Mainz. Und ich glaube, um 18 oder 19 Uhr habe ich meine Webseite scharf geschaltet. Ja?
Stark.
Du merkst, ich habe mir den Hufen geschart und dann hatte ich meine Kanzlei. Also, du musst Steuerberater sein und dann musst du noch ein bisschen wahnsinnig sein, dass du deine eigene Kanzlei aufmachst. Wobei man sagen muss, damals war es einfacher, wie es heute ist. Warum? Das kann ich dir auch gleich erklären. Damals war das so: Stell dir vor, ich habe die Kanzlei aufgemacht. Ich habe jetzt endlich mein großes Ziel erreicht. Ich war Steuerberater, habe meine eigene Kanzlei. Dann saß ich da und habe gewartet, weil ich bin davon ausgegangen, Mensch, die ganze Welt hat auf Florian Fischer gewartet. Also davon bin ich jetzt wirklich fest ausgegangen. Und jeder hat darauf gewartet, dass endlich der Florian Fischer seine Kanzlei aufgemacht hat. Und es war aber nicht so. Es hat kein Mensch interessiert, außer ein paar Mitleidige, ja, die bei mir angerufen hatten. Und dann heißt halt, ja, das ist so. Ich habe mir das dann ein paar Monate angeschaut. Ich hatte das Glück, dass ich noch gearbeitet habe im Angestelltenverhältnis und zwar mal mein Lebensunterhalt war gesichert. Leider, ja, irgendwas funktioniert hier nicht, wie es funktionieren soll. Ja, ich habe ja wenn du ohne Mandant anfängst, dann kann dir, wenn du keinen Kunden hast, kann dich auch keiner weiterempfehlen. Ja,
ja,
also hast du kein Empfehlungsmarketing. Ich hatte überhaupt kein Marketing. Ich wusste nicht mal, wie das geschrieben wird. Und dann habe ich mich angefangen mit dem Thema. Und das ist ja auch ein großes Thema in eurem Bereich, im E-Commerce-Bereich, mit dem Thema Online-Marketing zu beschäftigen. Das war vor 10 Jahren, ja, 2012, 2013. Und damals hat eben der Steuerberatung noch kein Mensch Online-Marketing gemacht, ja, also Thema Ads, ja. Dann habe ich mich nächtelang in dieses Thema Google Ads reingefuchst, weil ich die Sachen immer verstehen will, wenn ich sowas mache. Und dann habe ich angefangen, Google Ads zu schalten. Wenn ich jetzt das Budget verrate, mit dem ich gearbeitet habe damals, wir hatten ein Tagesbudget von 5 Euro.
5 Euro.
Und ein Monatsbudget von 60 Euro.
Okay.
Und damit habe ich den Markt kontrolliert, bei uns hier. Ja, du lachst. Wenn du ins Jahr 2023 springst, sagst du, wie abstrus. Ist auch abstrus, weil mit den Summen brauchst du heute überhaupt nicht anfangen. Dann lässt du es sein.
Richtig,
also genau. Auch selbst im Steuerbereich lässt du es sein, weil das macht keinen Sinn. Das macht der Algorithmus heute auch gar nicht mehr mit.
Ja.
Da bist du völlig, völlig unter ferner Liefen. Deswegen sage ich, heute ist es viel schwieriger, von null auf eine Kanzlei hochzuziehen, wie es vor 10, 12 Jahren war oder vielleicht auch vor 15 Jahren war, weil du hast heute relativ große Player, auch im Steuerbereich, im Online-Marketing, die natürlich die Preise nach oben treiben, weil letztendlich ist es ja eine Auktion und je mehr Leute bieten auf den Platz, desto teurer sind die Preise. Und du brauchst heute mit 5 Euro, du brauchst auch mit 100 Euro im Monat oder mit 200 Euro im Monat, brauchst du ganz ehrlich an sich nicht anfangen, ja. Da muss man ganz andere Summen bereitstellen und Thema Online-Marketing ist heute noch ein wichtiger Baustein bei uns in der Kanzlei, obwohl wir heute fast 5000 Mandanten betreuen und natürlich ein riesengroßes Empfehlungsmarketing haben, Multiplikatoren aufgebaut haben, aber nichtsdestotrotz ist das Thema Online-Marketing immer noch ein ganz wichtiges Thema.
Auf jeden Fall, ja, richtig, gerade im Bereich E-Commerce, weil das funktioniert ja nur durch Online-Marketing.
Ja.
Ganz genau, sehr stark. Jetzt habe ich die Frage, die Frage habe ich gerade wieder gefunden. War gerade kurz weg. Wie alt warst du, als du deine Kanzlei gegründet hast?
Wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich vielleicht schweigen, aber ja. Nein, aber ich bin 81er Baujahr, ja, das heißt, 2012 habe ich gegründet, damals war ich noch 30, ich bin kurze Zeit später 31 geworden, das heißt, ich war 30 Jahre alt, als ich gegründet habe, heute bin ich 42, Bin immer noch praktisch, bin von Selbstständigen, damals war ich ja noch, am Anfang war ich ja noch selbstständig, weil ich war ja alleine in der Kanzlei, später kam der Dennis Reimann dazu, habe aber ausschließlich operativ gearbeitet, natürlich hat man auch ein bisschen an seiner Kanzlei gearbeitet, aber ich habe vorhin, als ich mich vorgestellt habe, gesagt, ich bin Steuerberater und Unternehmer. Das Thema, der Wechsel vom Selbstständigen zum Unternehmer kam natürlich deutlich später erst. Ich würde mal sagen, vielleicht ist es erst 3 Jahre her oder vielleicht auch erst 2, so im Jahr 2020, 2021, wo der Switch da war. Heute ist es so, dass jetzt mal rein vom Operativen her, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt operativ gar nichts mehr machen, also null, dann würde die Kanzlei immer noch laufen, ja. Weil ich ganz viele, ich habe über 50%, also mittlerweile meine Arbeitszeit geht es um ganz andere Themen, sowas wie hier jetzt zum Beispiel, wir sind heute im Podcast, wo es um Thema Marketing geht, neue Produkte geht. Wir haben ja auch mittlerweile 5 Standorte, also wir sind in Ludwigshafen, in Köln, in Berlin, in Hamburg und in Stuttgart und nächstes Jahr kommt noch Essen dazu und genau dieser Aufbau der zukünftigen Standorte oder der Aufbau der Standorte, wenn sie da sind, das ist ein Riesenthema von mir. Das Thema natürlich neue Mandate, Rekrutierung von Mandanten über Marketingmaßnahmen, das ist ein großes Thema von mir, was ich heute betreue, aber auch das Thema Recruiting. Weil wenn ich neue Kunden habe, brauche ich dann neue Mitarbeiter, sonst wird es irgendwann blöd für die Mandanten. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo wir sehr, sehr viel Arbeit und in Krebs reinstecken, was letztendlich auch ich verantworte, ja, bei uns.
Okay, sehr stark. Jetzt ist es ja aber so, es ist ja nicht so einfach, du gründest eine Kanzlei, schaltest Google Ads mit 5 Euro am Tag und dann hast du 5.000 Kunden. So, also es ist echt krass, mit 5 Euro am Tag den Markt zu kontrollieren. Also wenn ich überlege, wie viel wir an Ads ausgeben, ich weiß jetzt den genauen Betrag nicht, das kann ja der Nathanael mal in einer späteren Folge nochmal erwähnen vielleicht. Dass man mal,
ich weiß es, ich verrate es aber nicht.
Ja, stimmt, du weißt es. das lass mal dann mal den Nathanael sagen, aber da hat man auch mal einen Vergleichswert. Also wenn man überlegt, 5 Euro am Tag und dann zu dem, was wir täglich zahlen, ist schon sehr krass.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wobei man sagen muss, der 5-Euro-Betrag, der war aus dem Jahr 2012, 2013. Ja, klar. Also heute kommst du, wie gesagt, mit 5 Euro heute, das kannst du vergessen. Da musst du eher das, sagen wir mal, wenn du den Faktor 100 hinten dran schreibst, da sind wir eher mit dabei.
Ja, das stimmt. Man muss sagen, 10 Jahre sind jetzt nicht so viel. Also wenn man überlegt, dass in 10 Jahren sich das so gewandelt hat mit diesem ganzen Online-Marketing und dass du da wirklich, wie du sagst, bei einer Auktion so richtig hinten dran sein musst, dass du immer der Erste bist, das ist schon krass.
Und wir haben halt auch eine Grundsatzentscheidung bei uns getroffen. Wir werden jetzt offline zum Beispiel keine neuen Werbeverträge mehr machen. Wir haben noch bestehende. Wo wir strategische Partner haben, die lassen wir auch, die bleiben auch so, wie sie sind, aber wir schließen offline keine neuen Verträge mehr ab für Werbung oder Marketingmaßnahmen. Warum? Ich kann offline relativ schlecht tracken. Ja? Das heißt, ich weiß, das ist wie ein Blindflug. Ich schütte irgendwo Geld rein und weiß überhaupt nicht, was damit passiert.
Ja.
Weil im Online-Marketing, also unser PPC-Manager, also fürs Performance-Marketing, unser Manager, der sagt mir genau, Florian, euer Lead kostet bam, 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 für die Kampagne kostet so und so viel, wir haben die Conversion Rate, ich weiß, wie hoch ist der Customer Lifetime Value von meinem einzelnen Kunden, in welchem Bereich, für welches Produkt, dann kann ich meine Marge, dann habe ich genau die Lead-Kosten, dann kann ich genau sagen, okay, die Kampagne läuft gut oder die Kampagne läuft nicht gut, wir müssen an der Kampagne was drehen oder im Extremfall, wir schalten die Kampagne ab, weil der Lead viel zu teuer ist.
Ja, ja. Sehr krass. Also es steckt auf jeden Fall eine Menge hinter, das ist ein sehr kompliziertes Thema auch, aber ich denke, wenn man sich da mal reingefuchst hat, ist es sehr belohnt, sagst du ja auch selber. Genau. Wie war das dann, als dann durch die Google Ads die ersten Kunden kamen?
Ja, gut, am Anfang war das natürlich, also heute ist man relativ entspannt im Mandantengespräch, weil es sind die ersten Mandantengespräche, die ich hatte, als die ersten Neumandaten kamen, so zu Beginn der Kanzlei, da konnte ich jetzt nachts vorher nicht schlafen. Ja, da war ich total aufgeregt. Ja. Das ist wie immer, es ist was Neues und Und ja, dann man hat ja auch noch nicht die Erfahrung, man hat zwar das Fachwissen im Kopf, steuerlich, aber man hat natürlich noch nicht die Erfahrung. Und heute ist es natürlich so, wenn wir heute Termine haben, wobei ich selbst mache so gar kein Neukundengeschäft mehr, das machen unsere Steuerberater, die wir bei uns angestellt haben. Kommen wir ja später noch dazu zum Kanzleikonzept. Und genau, und die machen das natürlich, gebe ich meine Erfahrungen, die ich in den letzten 10, 11, 12 Jahren gemacht habe, auch im Rahmen, nicht nur als Steuerberater, sondern auch als Unternehmer mit seiner eigenen, mit den eigenen Firmen sind es ja mittlerweile, die gebe ich natürlich weiter, weil das natürlich auch unglaublicher Mehrwert für die Mandanten ist.
Was war nach der Gründung so der nächste Meilenstein, den ihr erreicht habt oder den du erreicht hast mit der Firma, mit der Kanzlei?
Also es gab mehrere Meilensteine, würde ich mal sagen. Der erste Meilenstein war natürlich das Thema Online-Marketing, habe ich ja mal schon angesprochen. Der zweite Meilenstein war raus. Ich bin zu Hause gestartet, ja, mit der Kanzlei. Kann ich jedem nur von abraten. War einer der größten Fehler, die ich gemacht habe. Der Auszug praktisch eigene Büros außerhalb, heute würde ich sofort außerhalb starten. Dann das Thema Einstellen von Mitarbeitern, wo der Dennis Reimann zukam, das war dann 2015. Da war die Kanzlei praktisch 3 Jahre, war viel zu spät.
Heißt, bis 2015 hast du es alleine alles gehandelt?
Ja, ich war 3 Jahre lang alleine unterwegs.
Krass.
Der Zeitraum ist zu lang. Wenn ich früher rausgegangen wäre zu Hause, wäre der Zeitraum auch kürzer gewesen. Und dann das Thema Recruiting. Also für mich war erstmal das Augenmerk, genug Mandanten zu haben. Und dann haben wir praktisch ein System aufgebaut über die Jahre hinweg, wo ich genau weiß, wie viele Kunden kommen denn wahrscheinlich übers Jahr zu uns. Ja? Natürlich plus minus 10%, eine gewisse Bandbreite hast du immer. Das war auch nochmal dann ein Meilenstein zu wissen, ich bezeichne es jetzt mal als Marketingkonzept, ja, zur Neukundengewinnung. Das hat gestanden, das funktioniert. Das optimieren wir heute immer noch. Jeder Arbeitstag wird irgendwas an diesem Konzept nochmal ein bisschen da ein Schräubchen gedreht, da was angebaut, da was neu gemacht,
Stark.
neues Produkt gebaut und so weiter. Ja? Also das steht nie still. Und das war auch nochmal ein großer Meilenstein, zu wissen, okay, wir gewinnen mit System Mandanten.
Okay, und euer Konzept, euer Firmenkonzept, euer Kanzleikonzept, das ist ja anders, als man es gewohnt ist. Was macht euer Konzept aus? Warum kann man sagen, dass das anders ist als das normale, übliche System?
Also du musst jetzt, also der normale Kanzleiaufbau, so sind 99% der Kanzleien aufgebaut in Deutschland. Du hast oben praktisch den Steuerberater als Inhaber der Kanzlei und dann hast du gegebenenfalls noch, wenn die Kanzlei größer ist, noch ein, zwei, drei andere Steuerberater. Ja? Und dann hast du unten drunter die Mannschaft, die letztendlich das Daily Business macht. Das sind Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, Lohnbuchhalter und so weiter und so fort. Ja? Und dann hast du aber eine arbeitsteilige Betrachtung. Das heißt, du hast einen Mitarbeiter vom Steuerberater, der macht für den Mandanten die Buchhaltung, der nächste macht die Löhne, der nächste macht die Steuererklärung und der vierte macht den Jahresabschluss. Und der fünfte ist der Steuerberater, der dann das Jahresabschlussgespräch führt. So hat der Mandant 5 Ansprechpartner, vielleicht sind es in manchen Kanzleien auch nur 3, aber du kennst ja, jeder kennt das Spiel Flüsterpost, ja? Und du spielst dann Flüsterposten in der Kanzlei und jeder Übergabepunkt ist ein Punkt, wo Fehler passieren können.
Ja.
Und auch Fehler passieren mit der Zeit. Und deswegen habe ich mich entschieden zu sagen, hey, wir fahren ein komplett anderes Konzept wie alle anderen Kanzleien. Bei uns gibt es nur Steuerberater in der Kanzlei und der Mandant hat einen Ansprechpartner. Und so wie ich das jetzt zum Beispiel bei Apfelband bin, dass wir sagen, okay, der Steuerberater macht die Löhne, der macht die Buchhaltung, der macht den Jahresabschluss, der macht die Steuererklärung, der ist der Kontakt zum Geschäftsführer, der macht die Privatsachen vom Geschäftsführer noch mit, der macht die betriebswirtschaftliche Beratung noch mit, wenn wir dort Sachen bauen, was wir bei euch ja auch schon gemacht haben. Und das sind dann so Themen, da siehst du schon allein von der Beschreibung her, dass das eine System hat die Aufgaben im Blick. Und das andere System hat den Mandanten im Blick, deswegen sage ich immer, wir haben die von Mandanten fokussierte Steuerberatung erfunden, ja, und das ist der große Unterschied. Und wir sind auch in der Größe, wo wir hantieren, sind wir die einzige Kanzlei in Deutschland, die das machen. Also mir, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet und hat gesagt, Herr Fischer, wir haben das gleiche Konzept, habe ich bis jetzt noch keinen gehört. Und das ist natürlich auch unser USP, mit dem wir nach außen auftreten, was es uns natürlich auch einfach macht, zu argumentieren gegenüber von den Mandanten, warum sollst du denn Kunde werden bei Fischer und Reimann und nicht woanders. Wir sehen natürlich nicht die Lösung für jeden, das muss man noch dazu sagen, weil wir haben halt ein System, was sehr beratungsintensiv ist. Ja? Das heißt, wenn Mandanten es wünschen, praktisch immer einen Steuerberater am Telefon zu haben und die es lieben, die im engen Austausch mit dem Steuerberater zu sein, dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Wenn ein Mandant jetzt sagen wird, ich will dieses ganze Steuerkrempels möglichst günstig und schnell und erledigt haben und dann sind wir natürlich der falsche Ansprechpartner, weil natürlich haben wir auch ein anderes Preisgefüge wie andere Kanzleien. Warum? Ja, eine ganz andere Personalkostenstruktur, ist ja logisch. Ja. Und wir sehen uns da als Premium-Anbieter auf dem Markt, ja. Und ja, und das ist unser Kanzleikonzept, das haben wir von Anfang an so gefahren und es wird super angenommen, sonst hätten wir auch nicht diese Erfolgsgeschichte fahren können, die wir in den letzten 12 Jahren gemacht haben.
Ja, oder 11 Jahren. Auf jeden Fall sehr stark. Was würdest du sagen, warum ist dieses Konzept, warum geht es so ab? Also warum machen das nicht alle Kanzleien einfach genauso, wenn das so super funktioniert?
Warum machen es nicht alle Kanzleien so? Du hast zwei Themen. Demnächst war ich mal in einem Podcast-Interview, da hat der Podcast-Host gesagt, ihr habt ja wie so einen Burggraben um euch rumgezogen. Ja? Eure Festung scheint ja eigentlich nicht einnehmbar zu sein. Ja. Also du hast letztendlich zwei Themen. Wenn du eine bestehende Kanzlei hast, ja, müsstest du ja 80% deiner Mitarbeiter entlassen, weil die sind ja keine Steuerberater. Ja?
Stimmt.
Ja. Und dann müsstest du die durch neue ersetzen. Und du müsstest natürlich auch die Honorarstruktur bei deinen Mandanten dementsprechend anpassen. Vielleicht wollen die Mandanten das auch gar nicht haben, ja, weil die sind ja zu dir gekommen, weil sie genau das nicht haben wollen. Nicht jeder Mandant will unser System haben, ja. Und dann hast du natürlich ein Riesenthema, ja. Du hast ein Mitarbeiterthema, du hast ein Mandantenthema. Deswegen ist es schwer für Kanzleien, die bestehen, umzuswitchen, zu sagen, wir stellen um vom klassischen Kanzleimodell auf Fischer und Reimann. Ja?
Ja.
Das ist, und bei den Neugründungen hast du das Riesenthema, was ich vorhin angesprochen habe. A, hast du es, wenn du eine Kanzlei kaufst als Neugründer, hast du dasselbe Problem wie das, was ich eben angesprochen habe. Du hast das Mitarbeiterthema und das Dingsthema. Wenn du jetzt gründest, so wie ich das gemacht habe, dass du sagst, hey, ich fange bei null an, ja, dann hast du das Thema, dass du heute viel, viel schwieriger mit einem viel höheren Geldeinsatz im Online-Marketing Mandanten gewinnst.
Stimmt, ja.
Vor allem die richtigen Mandanten, weil du brauchst ja eine bestimmte Zielgruppe, die du erreichen willst.
Ja.
Ja, weil, ich habe es ja eben beschrieben, wir haben ja einen bestimmten Avatar, Kundenavatar, ja, der für uns interessant ist. Oder für den wir interessant sind, so. Und dann hast du noch das Thema Trust, ja, bei den Mitarbeitern. Steuerberater sind vom Persönlichkeitstyp eher so Sicherheitsleute. Ja? Ja. Was auch gar nicht schlimm ist. Völlig okay. Ja? Wenn du jetzt allein stattest in der Kanzlei, du glaubst gar nicht, wie schwer es war, die ersten 4, 5 Mitarbeiter zu gewinnen, Steuerberater zu gewinnen für unser System. Ich bin teilweise Leuten ein Jahr lang hinterhergefahren und habe die mit dem Lasso angefangen, damit die bei uns anfangen.
Wahnsinn.
Also das war in den Jahren. Also so, dass wir so sind wie heute, dass wir sagen, zum Beispiel jetzt nächstes Jahr, also dieses Jahr haben wir fast 25 neue Mitarbeiter eingestellt, nächstes Jahr kommen nochmal 25. Ist das Produkt von 11 Jahren brutaler Arbeit. Also das muss ich wirklich sagen. Also wer Bock hat, 80 bis 100 Stunden die Woche zu arbeiten und ich sage immer, für mich, ich habe auch Kinder und ich habe auch Freunde und ich habe auch eine ganz tolle Lebensgefährtin und so weiter. Alles super, um die kümmere ich mich auch, aber die akzeptieren alle, sagen wir mal, die wissen alle, dass ich schon arbeitstechnisch da schon heftig unterwegs bin. Und das geht auch nur, weil ich mit so einer Begeisterung und so einem Spaß an der Sache dabei bin. Wenn ich sagen muss, gucke ich heute Abend Fernsehen oder mache ich lieber noch was für die Kanzlei, dann macht mir es mehr Spaß, was für die Kanzlei zu machen, weil so ein guter Film kann gar nicht kommen. Und das ist halt Enthusiasmus, der bei der Aufgabe dabei ist. Natürlich gehören auch Ruhephasen dazu. Ich fahre auch in Urlaub, so ist es nicht. Wie gesagt, also da muss man schon ein bisschen positiv bekloppt sein.
Richtig, aber es ist ja auch wichtig, so soll es ja auch sein. Es ist ja komisch, dass sich dieses Prinzip so festgelegt hat, dass du so 40, 50 Jahre in dem gleichen Job bist und eigentlich gar keine Lust drauf hast, aber du musst es halt machen, um irgendwie zu überleben. So, es wäre doch viel schöner, wenn einfach jeder das machen könnte, was ihm auch wirklich Spaß macht und dann halt also voll daran aufgehen kann, so wie du jetzt in deinem Job.
Ja, absolut. Absolut deswegen, also versuchen wir auch für unsere Steuerberater, die ja auch mit Leidenschaft dabei sind, ein Arbeitsumfeld zu bieten, wo die sagen, hey, wie geil ist das denn? Ich habe hier so eine Freiheit, ich habe trotzdem die Sicherheit vom Angestelltenverhältnis, ich kriege trotzdem meinen Lohn, habe aber alle Freiheiten, die sonst ein Selbstständiger auch hat. Das geht natürlich nicht in jedem Job. Ich kann nicht, wenn ich Kassiererin bin im Supermarkt, kann ich nicht sagen, oder Kassierer im Supermarkt, ist ja völlig egal. Wenn ich jetzt vom Männlein rede, meine ich auch immer die Frauen genauso.
Ja, klar.
Dann kann ich natürlich nicht sagen, hey, arbeit mal die Woche aus Mallorca. Funktioniert nicht, weil da ist der Supermarkt halt nicht. Ja. Also das funktioniert natürlich nicht in jedem Job. Bei uns geht das schon. Unsere Mitarbeiter genießen das total, die Freiheiten. Und ich muss da auch eins entgegensprechen. Also ich kann nur für uns sprechen. Mag sein, dass andere Firmen andere Erfahrungen gemacht haben. Unsere Mitarbeiter gehen so verantwortungsvoll mit ihren Freiheiten um, dass ich die denen gar nicht mehr wegnehmen mag. Ja? Warum? Die zahlen mir das jeden Tag mit guter Laune und mit Leistung zurück.
Ja.
Und das ist ein ganz entscheidender Faktor.
Richtig, genau. Weil dann sage ich mal, kriegst du als Arbeiter, als Arbeitnehmer, kriegst du ja auch Spaß und Freude, deine Arbeit auch zu machen, weil du eben weißt, du hast diese Freiheiten, du hast so ein Vertrauen. Und das will man dann auch nicht ausnutzen und einfach sich nur irgendwie ein schönes Leben machen und sagen, arbeiten ist völlig egal. Sondern du arbeitest dann ja in diesem Wissen, dass dein Chef dir so vertraut und dass du auch diese Freiheiten hast. Und deswegen nutzt du die nicht aus, sondern machst quasi deinem Chef damit Freude und zeigst ihm, hey, vielen Dank, dass ich diese Freiheiten haben kann.
Ja, absolut. Also wie gesagt, also dem kann ich nur beistimmen. Es ist natürlich immer eine besondere Art der Führung. Es geht auch nicht in jeder Branche, das muss man sagen. Bei uns in der Branche geht es. Bei uns, wir wählen auch die Mitarbeiter sehr, 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 sehr genau aus. Also jetzt nicht weniger fachlich, weil wenn die Leute Steuerberater sind, können sie in der Regel was. Ja, also in der Regel heißt zu 99%.
Ja.
Und wir gucken dann sehr auf den Charakter. Passen die bei uns ins Team rein? Passen die in unseren Spirit rein? Das ist eine der größten Aufgaben, die ich in den nächsten 10 Jahre habe. Bei uns in der Firma ist weniger zu gucken, hey, wie kriegen wir neue Mandanten, hey, wie kriegen wir neue Mitarbeiter? Die größte Aufgabe wird sein, wie schaffe ich es, dieses Betriebsklima, was wir aktuell haben, zu halten die nächsten 10 Jahre, dass es genauso toll bleibt wie aktuell.
Sehr stark. Ich finde es cool, weil du hast ja quasi dann mit deinem Konzept erkannt, dass sich viele, viele Steuerberatungskanzleien, so sage ich mal, festgefahren haben mit ihrem Mitarbeiterproblem und du konntest dann durch die Mitte so komplett durchschießen mit deinem ja. Konzept. Richtig cool. Ja. Was ist so deine Prognose für die Zukunft von deiner Firma, wo euer Konzept oder deine Kanzlei als Ganzes noch in die Zukunft hingeht? Was ist deine Aussicht?
Also wir haben ja letztes Jahr wir haben ja letztes Jahr 10-jähriges Kanzleijubiläum gehabt und da haben wir gesagt, wir schreiben jetzt eine Vision 2030 fest, was übrigens auch so ein wichtiges Mitarbeiterthema ist. Ja? Mhm. Die Mitarbeiter müssen ja wissen, wofür mache ich denn das Ganze, wo geht denn der Weg überhaupt hin?
Genau.
Und da ist es Kommunikation ein ganz großes Thema und unsere Vision ist, dass wir bis 2030 auf 250 Steuerberater wachsen wollen. Bei uns jetzt würden mich viele kritisieren, warum redest du denn von Mitarbeiter und nicht von Umsatz? Das impliziert natürlich auch ein entsprechendes Umsatzwachstum bis dahin. Wir werden wahrscheinlich, also wir haben damals die Zahl 50 Millionen genannt an Jahresumsatz, wo wir 2030 liegen wollen. Ich tippe mal eher, dass wir, vielleicht werden es auch 60 oder 70 sein.
Krass, also Tendenz sogar eher höher noch.
Ja, das ist, das war sehr, sehr konservativ geplant, ja, als wir die Zahlen letztes Jahr rausgegeben haben. Momentan sind wir auf einem super Weg, was die Zahlen angeht. Da bin ich echt happy. Es ziehen alle mega gut mit. Und natürlich, wir wollen unsere Art der Steuerberatung in die Breite bringen, über die Landkarte. Deswegen werden wir auch noch ein paar Standorte gründen. Wie gesagt, nächstes Jahr, am Anfang nächsten Jahres kommt Essen dazu. Aber das wird nicht der letzte bleiben. Also wir haben da noch so ein paar blinde Flecken auf der Deutschlandkarte. Und wer sagt denn, dass es immer nur Deutschland sein muss, die nächsten 10 Jahre? Vielleicht, ich will da jetzt mich nicht festnageln lassen, aber es kann vielleicht auch sein, dass wir irgendwann sagen, hey, wir starten auch mal im Ausland irgendwas.
Sehr, sehr cool. Krass. Es ist immer wieder, finde ich, begeisternd zu sehen, was man mit der richtigen Motivation und dem richtigen Eifer, den man hinter sowas hat, alles erreichen kann, wo man da hingehen kann. Das ist echt Wahnsinn. Darf ich fragen, wie viel ihr jetzt als Jahresumsatz habt oder von letztem Jahr, dass man das als Vergleich hat?
Ja, genau. Also wir haben jetzt dieses Jahr, planen wir mit einem Umsatz von knapp 5 Millionen Euro. Das ist unser Umsatzziel für dieses Jahr, das kann ich ja sagen. Also in der Gruppe, ja, also wir haben ja mehrere Kanzleien in der Fischer und Reimann Gruppe, ja, mit unseren ganzen Standorten. Das ist für dieses Jahr das Umsatzziel. Wir sind bis jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg, ja. Mhm. Und selbst wenn wir knapp drunter liegen, mein Gott, das ist doch, war ein ambitioniertes Ziel und jeder weiß, wir müssen ja so und so viel wachsen, wenn wir unser Ziel 2030 erreichen wollen. Wenn ich jetzt jedes Jahr sage, wir machen jedes Jahr 1 Million mehr Umsatz, dann kann man rechnen. Wenn ich von dieses Jahr bei 5 bin, es sind noch 7 Jahre, dann wäre ich bei 12. Das wäre so ein Meilenweit verfehlt. Ja, also kann sich jeder rechnen, dass wir das 1 Million Wachstum pro Jahr an Umsatz nicht reichen wird, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, also ganz klar. Ja, und ich habe diese Ziele extra in Zahlen genannt. Ich will messbar sein.
Ja.
Und ich bin dafür auch verantwortlich und niemand anders. Wenn wir unser Ziel nicht erreichen, ist nicht mein Nachbar schuld oder der Christian Lindner oder unser Bundeskanzler oder was weiß ich wer, oder Google oder Facebook oder wer auch immer oder die Steuerberaterkammer oder die Konkurrenz. Nee, da bin nur ich dran schuld. Dann habe ich die falschen Entscheidungen getroffen, ganz einfach, weil letztendlich verantworte ich unsere Unternehmensstrategie und dann habe ich da eben Fehler gemacht. Punkt. Und da gibt es auch kein Deuteln und insofern ist es mein Druck, aber den habe ich mir selber gemacht.
Ja, ich finde, da gehört aber auch viel dazu, so als in der menschlichen Persönlichkeit, dass man das auch sagen kann, so, dass man dann nicht immer die Fehler bei den anderen sucht und so, ja hier, weil Google die Ads nicht richtig geschaltet hat oder weil hier irgendwas schiefgegangen ist bei dem oder so, nee, sondern man sagt, wenn es nicht klappt, dann liegt es an mir. Da gehört sehr viel dazu. Respekt.
Ja, das ist auch so. Also, aber auch nur so kannst du dir Hilfe holen von anderen, die vielleicht in dem Bereich viel, viel besser sind wie du. Also wie gesagt, ich habe früher die Ads selbst geschaltet. Heute haben wir einen PPC-Manager, der macht das 1000 Mal besser wie ich. Ja. Aber wenn der mir was erzählt, kapiere ich, was er mir erzählt. Ja? Und genauso ist es im Steuerrecht. Also wir haben Leute, also von unseren Steuerberatern gibt es auch, da sind richtige, da sind auch spezialisierte Leute dabei. Im Erbschaftssteuerrecht zum Beispiel, ich habe von Erbschaftssteuer rudimentär schon. Die Grundkenntnisse habe ich auch, aber ich könnte keine Erbschaftssteuererklärung jetzt erstellen. Aber muss ich ja auch gar nicht. Grundsteuer genauso. Aber dafür habe ich meine Leute, meine Spezialisten, die das viel, viel besser können wie ich. Und, und dann treten wir eben, deswegen sind wir auch eine große Gemeinschaft und treten gemeinsam auf und ergänzen uns gemeinsam. Ja. Und und zu dem, was du eben gesagt hast, ja, natürlich gehört ja einiges dazu. Immer selbst an die eigene Nase fassen. Ja. Wenn ich mich ärgere darüber, dass der Nachbar einen Porsche fährt und ich selbst habe keinen, dann ist nicht der Nachbar ein böser Mensch, sondern wenn ich das Ding haben will, dann muss ich mir halt überlegen, wie ich an das Ding drankomme.
Ja.
Ganz einfach.
Richtig. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr cool. Okay. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bei mir im Podcast warst, hier bei Apfelbox. Hast du noch abschließende Worte, die du an die Zuhörer richten möchtest?
Erstmal vielen Dank, Olli, für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bei euch.
Mir auch.
Und wenn irgendwann nochmal irgendwelche Themen aufkommen in dem Bereich, können wir auch gerne nochmal machen. Können wir gerne nochmal ein zweites Interview machen. Gerne,
sehr gerne.
Vielleicht zu speziellen Themen im E-Commerce-Bereich. Aber was ich allen mitgeben will, und das ist so ein bisschen auch das Credo, wir haben es vorhin mal angesprochen. Das ist, wenn du von was überzeugt bist, lass dich nicht von außen beeinflussen, negativ beeinflussen, dass Sachen nicht funktionieren, dass Sachen nicht gehen. Im Gegenteil, glaub an dich, glaub an das, was du machen willst, glaub an deine Träume und dann wirst du sie auch erreichen. Weil jeder, und das ist das Schöne an unserer Zeit, die Zeit ist brutal schnell aktuell, aber es stehen alle Türen offen. Ich habe mit 0 Euro Kapital angefangen, als ich meine Kanzlei gegründet habe. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwo einer hinten dran stand und hat gesagt, Fischer, hier sind 1 Million, mach mal. Es kann jeder schaffen. Und das ist das Tolle daran. Und viel, viel schneller, wie es noch vor 20 Jahren der Fall war.
Wunderschöne Schlussworte. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Ich bitte dich, schau auch mal auf unseren Social Media Plattformen vorbei. Da findest du uns unter @apfelband oder auf dem neuesten Kanal @apfelboxclips. Da haben wir nochmal die Highlights vom Podcast zusammengefasst als Short-Version. In der nächsten Folge wird ein englischer Gast bei uns hier zu Gast sein in Apfelbox. Deswegen kannst du gespannt sein, wer das ist und auch in der nächsten Folge gerne wieder reinschalten. Wir sehen uns. Falls du noch Fragen hast oder falls du einen Vorschlag hast, welchen Gast du gerne hier bei Apfelbox haben würdest oder hören würdest, dann schreib es gerne als Antwort unter den Podcast oder in die Kommentare, je nachdem, wo du das gerade schaust oder hörst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!